Ich glaube, wir haben alle bestimmte Helden, oder? Als Kind war mein Held Batman. Na, stimmt wirklich. Ich wollte wirklich Batman sein. Ich habe Batman geliebt. Das war einfach so ein cooler Typ. Und ich habe mir gewünscht, ich könnte so wie Batman sein. Später, natürlich, habe ich mich entwickelt ein bisschen mehr. Und dann waren Manchester United meine Helden. Vielleicht weißt ihr, in England, Manchester United, sehr, sehr berühmtes Fußballmannschaft. Und ich habe, meine Mutter kann das bestätigen, ich habe den Fernseher angeschreit, als der Schiedsrichter eine Entscheidung gegen meinem Team gemacht hat. Auch wenn es gerechtfertigt war. Und das ist das Problem mit Helden, oder? Wir stellen sie auf einem Podest. Wir denken, dass sie besser sind. Oder wir gucken sie an durch eine rosige Brille. Na? Wir denken, ah ja, die sind die Besten, die sind besser als uns. Und auch wenn wir zum Glauben kommen, haben wir Helden, also Glaubenshelden sozusagen. Auch für uns Gläubige an Jesus, wir haben einige Helden. Und wir haben die richtige Theologie. Wir wissen ja alle, dass alle Menschen Sünder sind, dass alle schlechte Sachen gemacht haben und gesagt haben. Aber trotzdem stellen wir einige Leute auf einem Podest als Christen. Und ich glaube, vielleicht das beste Beispiel davon ist der Apostel Paulus, der sicherlich nicht so wie der ausgesehen hat, aber ich konnte sonst nicht mehr finden im Internet. Leider gab es kein Fotoapparat zu der Zeit von Paulus. Paulus, der beste Missionar, oder? Er hat so viele Länder besucht, er hat das Evangelium in so viele verschiedene Staaten reingebracht, er ist überall gereist, er wurde geschlagen für seinen Glauben. Er ist der Top-Beispiel von einem Missionar, oder? Und wir denken, ah, wenn wir nur wie Paulus sein könnten, zumindest ich denke das mir manchmal, ah, wenn ich nur wie der Paulus sein könnte, wäre das das Beste. Aber wie gesagt, das Problem ist es mit unseren Helden, wir gucken sie an durch einen rosigen Brillen. Und ich möchte heute Morgen eine Bombe platzen lassen. Ich denke nicht, dass der Apostel Paulus alles war, das wir denken, er war. Okay? Ich glaube und ich behaupte, dass der Apostel Paulus auch Angst hatte, dass er auch Angst hatte vor anderen Menschen. Und ich glaube, ich behaupte auch, dass diese Ängste haben ihm fast den Mund verschlossen, sodass er nicht mehr über Jesus reden würde. Und das möchte ich heute mit euch angucken. Wir sind in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 18. Nur ein bisschen Hintergrund, bevor wir den Text lesen. Paulus ist jetzt auf seiner zweiten Missionsreise. Er hat schon eine Missionsreise hinter sich. Jetzt ist er auf die zweite Reise. Und er hat schon viel erlebt. Er hat Wunder erlebt. Er hat Heilung erlebt. Er hat gesehen, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Er war ein richtiger, erfolgreicher Missionar, wenn man das mit menschlichen Worten ausdrücken kann. Also es ist nicht sein erstes Mal oder so, dass er rausgereist ist. Hier ist er in Korinth und ist gerade von Athen gekommen, hat diese wunderbare Predigt gehalten in Athen. Jetzt kommt er nach Korinth und wir lesen Folgendes, das ist ganz am Anfang von seinem Dienst dort. Er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Das ist ein idealer Anfang, na, in einer Stadt. Ich wünsche mich, ich hätte sagen können, ich bin nach Berlin gekommen und ein Rabbiner hat sich bekehrt. Das ist eigentlich, was da dort passiert ist. Na? Der Leiter der Synagoge hat sich bekehrt zu Jesus. Leute haben sich taufen gelassen. Na? Das ist keine ja, wir sind gegangen, ich habe mal gepredigt und einige Leute haben die Hand gehoben. Nein, Leute sind echt zum Glauben gekommen. Sie haben sich taufen gelassen. Sehr, sehr erfolgreich. Und es ist genau wegen diesem Erfolg, dass wir meistens verpassen, was in den nächsten Versen steht. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wenn wir durch die Bibel gucken und wir sehen, wann und wo Gott erschienen ist, ist er immer erschienen mit einem Grund. Er ist nicht einfach vorbeigekommen, um zu sagen, hey, wie geht's? Alles gut? Ja, okay, gut. Ja, wollt nur gucken. Ja, jetzt gehe ich wieder. Nein, Gott macht das nicht. Durchaus die ganze Geschichte im Alten Testament, im Neuen Testament, wenn Jesus sich auftaucht, dann ist es wegen einem ernsthaften Grund. Meine Behauptung ist folgendes. Jesus ist gekommen, weil Paulus Angst hatte. Warum hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht? Man sagt es nur, wenn jemand Angst hat, oder? Fürchte dich nicht, es ist okay. Und ich behaupte noch etwas dazu. Steht da, dass der Herr gesagt hat, rede und schweige nicht. Was? Der große Apostel Paulus? Man musste ihm sagen, rede und schweige nicht? Ja. Warum? Weil er Angst hatte, weil er war ein ganz normaler Mensch, genauso wie du und wie ich. Von was hat er Angst? Jesus musste ihm wieder sagen, ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen. Okay? Er hatte Angst, dass Jesus vielleicht nicht auftauchen würde, dass Jesus ihn verlassen würde. Und er hatte auch Angst davor, körperlich angegriffen zu werden. Vielleicht hat er auch Angst vor etwas anderes. Vielleicht hat er Angst, dass das alles vergeblich war. Na? Dass das alles vergeblich war. Warum mache ich das überhaupt? Aber der Herr sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das erinnert mich an dem Alten Testament, an Elia. Elia dachte, er war der Einzige übrig. Und der Herr hat gesagt, ich habe 7000 Leute für mich aufbewahrt. Hier ist es ähnlich so. Der Herr sagt zu Paulus, du bist nicht der Einzige. Ich habe mich Leute in dieser Stadt aufbewahrt, die zum Glauben kommen werden oder mir schon gehören. Paulus hatte Angst und wir haben die gleiche Ängste wie Paulus. Und diese Ängste bedrohen uns, den Mund verschlossen zu halten. Und es ist genauso wegen die gleiche Ängste, die Paulus gehabt hat, dass wir das Evangelium nicht weitergeben. Ich meine hier nicht, ich rede hier nicht über Straßenevangelisation oder so. Ich rede hier aber über ganz persönliche Gespräche mit Leuten. Wir geben das Evangelium nicht weiter, weil diese Ängste uns bedrohen. Ich glaube, ich muss mit euch nicht ringen, indem dass wir das Evangelium verkündigen sollen oder nicht. Das war eh klar von dem Predigt letzte Woche. McDonald's für Mission oder M für Mission. Ha? So ein gutes Bild. Ich glaube, ihr alle glaubt an die Missionsbefehl, das Jesus uns gegeben hat, oder? Da müssen wir uns nicht streiten. Vielleicht, was wichtig zu sagen ist, es ist, wir Juden Jesus auch brauchen. Wir Juden brauchen auch das Evangelium. Und heutzutage in Deutschland, in Amerika, höre ich das sehr oft. Juden brauchen Jesus nicht. Ihr habt euren eigenen Weg zu Gott. Wie kann ich das sagen? Das tut mir so leid, wenn ich sowas höre. Und es schmerzt mich, weil ich weiß, dass es eine Lüge ist. Und diese Lüge verhindert mein Volk, in den Himmel zu kommen. Jesus, der Messias, der jüdische Messias kennenzulernen. Die EKD hat vor kurzem eine offizielle Aussage gemacht gegen Evangelisation unter Juden. Aus theologischen Gründen. Die theologischen Gründe sind ganz leicht zu zerschlagen. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er hat das gesagt zu einem ausschließlich jüdischen Publikum. Wann? Beim Passafest. Bei einem jüdischen Fest hat der jüdische Messias zu einem ausschließlich jüdisches Publikum gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Inklusive uns. Wir brauchen Jesus. Wenn wir Jesus nicht brauchen, dann braucht ihr ihn nicht. Auch nicht. Was sind die Ängste, die uns bedrohen? Die erste ist Ablehnung. Ich weiß nicht, ob Paulus hier Angst hatte vor Ablehnung. Das kann ich nicht in den Text herauslesen. Aber ich weiß, dass du und ich, wir haben Angst vor Ablehnung. Und ich glaube, das ist der größte Grund, warum wir das Evangelium nicht weitergeben. Wer hier wurde schon abgelehnt von jemandem irgendwann, weil du dieses Person das Evangelium gesagt hast? Okay, gut. Ja. Wie gehen wir mit Ablehnung um? Ablehnung wird passieren. Okay, es wird passieren. Es gibt einige Bibelversen, die sehr gut sind für einen Kühlschrankmagnet. Sie sind sehr beliebt. Hier sind einige Versen, die nicht so gut für einen Kühlschrankmagnet sind. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens Willens, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann wirst du von jemandem irgendwann abgelehnt worden, weil du zu ihm gehörst. Wenn das nicht passiert, ist eher die Frage, ob du wirklich zu ihm gehörst. Weil er hat gesagt, sie haben mich abgelehnt, sie werden euch auch ablehnen. Wenn Leute dich ablehnen wegen deinem Glauben, sie lehnen dich nicht persönlich ab. Ich kann mich gut erinnern, das erste Mal, dass ich bei Juden für Jesus mitgemacht habe, war in London. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben Traktate verteilt und nach 2 Stunden sind wir dann zurückgekommen und ich habe mich gefühlt ungefähr so groß. Ich habe mich gefühlt so schlimm. Und dann hat jemand mir erzählt und erklärt, dass die Leute lehnen mich nicht ab, die lehnen Jesus in mir ab. Ablehnung tut weh. Aber es wird passieren, wenn wir Jesu nachfolgen wollen. Wie können wir damit umgehen? Wir sind akzeptiert und geliebt von dem einzigen Person, von dem es wirklich zählt. Auch wenn meine ganze Familie mich ablehnen würde, auch wenn jede Person uns auf die ganze Erde ablehnen würde, auch wenn du alleine, ganz alleine stehst auf dieser Erde, bist du geliebt und akzeptiert von Gott, von dem Einzelnen, von dem es wirklich zählt. Auch wenn alle anderen dich verlassen, er wird nicht dich verlassen, nie verlassen. Nie verlassen. Wir können abgelehnt werden, weil wir schon akzeptiert geworden sind von dem einzigen Person, wo es wirklich wichtig ist. Es braucht ein bisschen Überwindung, aber wenn wir jemanden wirklich lieben, dann würden wir ihm die Wahrheit sagen, auch wenn es schmerzhaft ist. Ein Arzt sagt seinen Patienten die Wahrheit, auch wenn es schmerzhaft ist. Er kann das natürlich auf viele verschiedene Arten und Weisen sagen, aber er sagt die Wahrheit trotzdem. Ein Arzt, der seiner Patient die Wahrheit nicht sagen würde, ist kein guter Arzt. Natürlich ist es schmerzhaft, aber wir sind akzeptiert von Jesus, von Gott. Zweite Angst wäre Verlassenheit. Ich glaube, Paulus hat gefürchtet, dass Gott ihn im Stich lassen würde. Weil Jesus hat ihm gesagt, ich bin mit dir.
Okay? Und manchmal, glaube ich, haben wir auch die gleiche Angst. Wir denken, aber was, wenn ich in einem Gespräch bin mit jemandem und wir reden über Jesus, aber dann die Wörter fallen mir nicht ein, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Was ist, wenn Jesus mich im Stich lassen würde? Das ist, glaube ich, manchmal eine Angst, die wir haben, warum wir das Evangelium nicht weitersagen wollen. Was ist das Gegengift? Das Gegengift ist Gottes Wort. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit den Jüngern? Sie waren im Boot auf dem See und plötzlich ist diesen großen Sturm gekommen. Und Wasser ist reingekommen im Boot und das Wind war da und alles zusammen. Und sie hatten Angst, sie hatten Todesangst, die Jünger. Und was hat Jesus gemacht? Geschlafen. Erinnert ihr euch an die Worte, die sie ihm gesagt haben? Sorgst du für uns nicht? Kümmerst du dich nicht um uns? Sie haben die Frechheit, das zu sagen zu Jesus. Ja? Manchmal sagen wir das ihm auch. Manchmal sind wir auch frech mit Jesus. Was hat er gemacht? Mit ein paar Worte war alles still. War alles still. Und was haben sie gesagt? Was für ein Mensch! Sie haben nicht gemerkt, wer er ist. Wer ist dieser Mensch? Er ist Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist ein Namen von Jesus. Gott ist mit uns. Und das ist nicht nur eine Äußerung über seine Geografie, das ist auch eine Äußerung über was er denkt über uns. Er steht uns zur Seite. Er ist mit uns. Ich finde es sehr interessant in dem Missionsbefehl, dass Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters. Was für ein wunderbares Versprechen. Jesus ist mit uns. Aber Jesus ist mit uns, wenn wir rausgehen und wenn wir machen dem, was er uns befohlen hat. Geh zu allen Nationen und ich bin bei euch. Wir müssen den ganzen Kontext angucken, nicht nur das zweite Teil von dem Vers nehmen. Dritte Angst, körperlicher Schaden. Ich glaube, hier im Westen ist das nicht wirklich ein Problem für uns im Moment, wobei es immer wieder Konflikte gibt, wenn wir Straßeneinsätze durchführen. Für manche Leute aus dem Iran ist das natürlich problematisch. Paulus hat hier in unserem Text körperlicher Schaden, sich vor körperlichen Schaden Angst gehabt. Jesus hat ihm damals versprochen, er würde nicht angegriffen werden. Wir wissen natürlich, dass später in anderen Städten wurde er angegriffen. Was ist das Gegengift? Dieses Vers hier. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu Toten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Als junger Mensch habe ich immer gedacht, dass Jesus spricht hier über den Teufel. Dass der Teufel ist es, die Seele als auch Leib zu Verderbung in der Hölle vermag. Aber das war falsch. Jesus spricht hier nicht über den Teufel, er spricht über Gott. Er spricht über Gott. Gott ist die einzige Person, vor dem wir uns fürchten müssen. Mit einem guten Furcht. Versteht ihr mich nicht falsch hier? Aber Gott ist der Einzige, vor dem wir Angst haben müssen, vor dem wir fürchten müssen mit einem Respekt, weil genau weil er die Macht hat, Leib und Seele in Hölle zu verderben. Andere Menschen, sie können uns nichts wirklich antun. Das Schlimmste, was sie uns antun können, ist uns töten. Und was dann? Wir gehen zu Jesus. Wir gehen zu Jesus. Zu leben ist Christus, zu sterben ist Gewinn, sagt Paulus ungefähr. versagen. Das war meine große Angst, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich bin gekommen und ich dachte, Herr, was ist es, wenn du nicht auftauchst, du mich im Stich lässt? Oder was passiert, wenn ich Sachen mache und ich versage? Und dann habe ich verstanden, wir Christen, wir Leute, die an Jesus glauben, wir können nicht versagen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, ebenso der Grieche. Gottes Kraft steckt in dieser Botschaft drinnen. Wir können nicht versagen, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben. Gott ist dafür verantwortlich, was mit dem passiert. Und ich glaube, das ist manchmal der Fehler, das wir machen. Wir erzählen das Evangelium, wir geben es weiter an Freunden, an Familien und so weiter und so fort. Und nichts passiert. Und dann denken wir, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Warum mache ich das? Es ist eine Zeitverschwendung. Glauben wir oder glauben wir nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist? Weil darin steht, dass Gottes Wort Gottes Kraft zum Heil ist. Dies ist die einzige Botschaft, die ein Leben ändern kann, positiv ändern kann. Und wir haben das. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Mit Wörtern. Es werde Licht, Licht ist gekommen. Was schreibt Johannes am Anfang von seinem Evangelium? Am Anfang war das Wort, nicht der Tat. Nicht etwas, sondern sonst etwas anderes. Am Anfang war das Wort. Gottes Wort ist mächtig. Und das heißt, dass unsere Wörter auch mächtig sind. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, ich glaube, dass wir nicht checken, dass wir haben ein explosives Ding da in unseren Händen, in unseren Münden. Weil nur dieses Ding kann Leben ändern. Natürlich wollen wir sehen, wie Leute zum Glauben kommen. Aber das ist nicht immer Gottes Absicht, wenn das Evangelium rausgeht. Und das ist das Problem, das wir haben. Wir denken immer, dass das Gottes Absicht ist, Leute zu erretten, wenn wir das Evangelium weitergeben. Aber das ist nicht immer so. Das ist nicht immer so. Manchmal will Gott uns gebrauchen, um sich zu gerechtfertigen, sodass niemand sagen kann, an dem Tag von dem Gericht, ich habe die Botschaft nie gehört. Gott kann dann sagen, weißt du noch, du warst ja in Alexanderplatz in Berlin 2017 und du hast mit dem jungen Mann oder mit der jungen Frau gesprochen, mit dem T-Shirt Juden für Jesus, und diese junge Frau hat dir meine Botschaft weitergegeben und du hast dann gesagt, nein, du wirst nicht mehr hören. Das ist das Problem, wenn wir an Evangelisation gucken. Wir denken, dass wenn Leute nicht zum Glauben kommen, dass irgendwie wir haben was Falsches gemacht. Ja, kann manchmal sein. Oder dass die Botschaft funktioniert nicht. Das stimmt nicht. Gott hat einfach mehrere Absichten, wenn sein Wort rausgeht. Manchmal haben wir Angst von Unfähigkeit. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen. Wer ist gekommen, um ermutigt zu werden? Ja, okay. Hier ist eure Ermutigung heute Morgen. Ich und du, wir sind total und komplett und hundertprozentig unfähig. Fühlt ihr euch besser jetzt? Ist gut? Wir sind total unfähig. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber gedacht haben, aber geh ein bisschen weiter. Wir sind total unfähig. Jesus war nicht effizient, okay? Wenn er das Evangelium in die ganze Welt hinausgeben wollte, sodass jeder das hört, dann hätte er nicht die 12 Jünger ausgesucht. Das war extrem ineffizient. Es tut mir leid, aber sie waren, mit allem Respekt zu den Aposteln, sie waren nicht gerade die beste Botschafter, oder? Aber trotzdem hat Gott sie ausgesucht, Jesus sie ausgesucht und in alle Welt hinausgeschickt. Wir sind total unfähig, okay? Wenn Gott das Evangelium an jede Kreatur weitergeben will, könnte das in einem Augenblick machen. Er braucht uns überhaupt nicht. Aber er mag uns verwenden. Manchmal kommen meine Kinder zu mir. Normalerweise, wenn ich am Malen bin oder eine schwere Kiste trage oder so. Und sie kommen zu mir und sagen, Papa, kann ich helfen? Kann ich helfen, Papa? Und alles in mir sagt, nein, du kannst nicht helfen, das ist gar keine Hilfe. Aber durch Gottes Gnade manchmal sage ich, ja, du kannst mir helfen. Was passiert dann? Dann ist es total schwieriger für mich. In diesem Moment ist es hundertfach schwieriger für mich geworden, ein Zimmer zu malen oder eine Kiste zu tragen, weil ich weiß, dass sie alles, was sie macht, wenn sie beim Malen hilft, ich muss das auch dazu machen. Ich muss das nochmals machen. Es ist genauso wie uns mit Gott, okay? Gott mag uns gebrauchen für uns, weil er mag die Freude in uns sehen, wenn wir Freude haben, genauso wie meine Kinder, teilzuhaben an dem, was er macht. Gott gebraucht uns nicht, weil wir fähig sind. Wir sind total unfähig. Aber Gott gebraucht uns, weil er uns liebt. Und er mag uns hineinnehmen in dem, was er macht in der Welt. Wenn du denkst heute, ich bin unfähig, ich habe keine Ahnung, wie ich das Evangelium weitersagen kann, du kannst Kurse besuchen und so, aber behalte das immer in deinem Kopf, du bist unfähig, aber er ist fähig. Er ist fähig. Und er mag dich gebrauchen. Was passiert, wenn wir diese Ängste nicht widerstehen? Was passiert, wenn diese Ängste nicht nur bedrohen, sondern wirklich uns angreifen und uns den Mund verschließen? Dann haben wir keinen Sieg. Dann haben wir nur Scham. Dann haben wir nur Angst wieder. Dann sind wir ungehorsam, wir vertrauen Gott nicht, wir glauben nicht, was in der Bibel steht. Aber vor allem, wir verpassen, was Gott machen mag in unserem Leben. Verpass nicht den Abenteuer, die Gott in deinem Leben machen mag. Was war Paulus' Entscheidung in Korinth? Wie hat er reagiert? Nach dieser Erscheinung, das nächste Vers. Er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus ist geblieben. Er hat den Kurs gehalten und er hat gelehrt für 1,5 Jahren. Ich finde es interessant, dass laut der Tradition hat Paulus den Römerbrief in Korinth geschrieben. Und ich kann mir das jetzt so gut vorstellen, wenn ich einige Verse in der Römerbrief lese. Weil ich weiß, dass Paulus diese Erscheinung gehabt hat und er musste mit Angst kämpfen und er hat dann den Sieg bekommen. Und dann kann er folgende Wörter schreiben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Er kann auch solche Sachen schreiben. Und ich möchte diese Versen lesen. Und eine Zusammenfassung, dann sind wir fertig. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschlafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das nächste Mal, dass du das Evangelium weitergeben magst und du hast Angst vor all diesen Dingen, vor zusätzlichen Dingen, denk an diese Punkte. Du bist geliebt und akzeptiert von Gott. Auch wenn du verlassen bist von allen anderen Menschen, Gott liebt dich. Du bist nie alleine. Er steht dir zur Seite. Er hat das versprochen in seinem Wort. Nichts kann dich wirklich schaden. Deine Arbeit ist nicht vergeblich. Alles, was du für Gott machst, ist nie vergeblich. Ist das nicht wunderbar? Wir können nicht verlieren. Wir sind unfähig, aber Gott ist fähig. Gott ist fähig. Der ist es, der die Seelen gewinnt und der das Leben ändert. Ich glaube, es gibt wirklich nur eine Frage für uns. Und ich stelle mich auch die gleiche Frage. Ich unterscheide hier nicht zwischen uns. Werden wir allen Völkern, inklusive dem jüdischen Volk, die gute Nachricht weitergeben? Lieben wir Gott? Lieben wir andere genug, um das zu machen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Beten wir zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei Paulus warst. Danke, dass du ihm geholfen hast, diese Ängste zu überwinden. Danke, dass er den Mund nicht gehalten hat und dass er geredet hat. Danke, dass er diese wunderbaren Wörter geschrieben hat durch deinen Heiligen Geist, dass nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Herr, hilfe uns, wenn wir das nicht glauben. Hilfe uns, wenn wir nicht gehorsam sind. Danke, dass du immer bei uns bist. Danke, dass du bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns verwenden magst für deine Ehre und für unsere Freude. In Jesu Namen. Amen.